Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Liebe Frauen, ihr macht hier auf dieser Welt wirklich einen richtig geilen Job. Heute, wo ich die Folge aufnehme, ist Weltfrauentag und das gilt natürlich auch noch in der Zukunft, wenn du diese Folge anhörst. Ich bin unglaublich stolz, eine von euch zu sein und freue mich so sehr, die nächsten hoffentlich 60 Jahre ist wahrscheinlich optimistisch miterleben zu dürfen. Was sich hinsichtlich Gleichstellung noch so tun wird, wo wir uns hinentwickeln. Ich möchte Teil von dieser ganzen Bewegung sein, in der wir schon lange stecken und ich finde auch immer noch mittendrin sind. Und deswegen möchte ich auch eine Folge dazu aufnehmen und meine Meinung teilen, wo wir gerade stehen hinsichtlich Gleichstellung, was noch wichtig wäre, was ich noch verbessern darf und anfangen möchte ich damit zu erzählen, was mir mal passiert ist und zwar, ich bin mal vor ein paar Jahren, das ist schon länger her, von einem Schüler, männlicher Schüler aus einer Integrationsklasse gefragt worden, ob ich mich als Frau, als deutsche Frau in Deutschland und der ganzen Welt irgendwie benachteiligt fühle gegenüber Männern. Weil für viele Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland kommen, die Frauen in Deutschland extrem gleichgestellt wirken. Für viele ist es auch eine extreme Überraschung, dass Frauen einfach so alleine Auto fahren dürfen. Also es ist... Ich weiß, dass das für Deutsche oder deutschsprachigen, für den deutschsprachigen Raum sehr ungewöhnlich ist. Für mich war das auch eine große Umstellung, als ich anfangs in den Klassen gearbeitet habe. Und das war für mich eine spannende Frage, weil ich mir die, glaube ich, so damals noch nicht gestellt hatte. Und damals, wie gesagt, das ist schon einige Jahre her, habe ich gesagt, nein. Ich fühle mich eigentlich nicht benachteiligt, um das ganz ehrlich zu sagen. Im Gegenteil, also mein damaliger Freund, nee, der war das schon gar nicht mehr mein Freund, mein auch damals schon Ex-Freund, hat mir da in der Zeit davor auch oft gespiegelt, dass er findet, dass ich eher einen Bonus bekomme, weil ich eine Frau bin. Er meinte halt auch noch, weil ich halt so klein bin und so Typ Kindchenschema bin, damals halt dann Anfang 20, Mitte 20, hat er immer gemeint, er findet es krass, was ich für einen Bonus bekomme und dass ich den aber auch ausnutzen würde in bestimmten Situationen, diesen Bonus. Und ich kann auch wirklich sagen, ich tue das. Ich weiß auch heute noch, dass ich das tue, dass ich weiß, dass ich mir in manchen Situationen mehr rausnehmen kann, aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin und dass ich auch weiß, wie ich meine Reize in Anführungszeichen, und das ist jetzt nicht auf Brüste oder sonst was bezogen, wie ich die einsetzen muss, das habe ich gelernt, dass Dinge für mich funktionieren, die für andere nicht funktionieren. Das sind so ganz einfache Dinge wie, ja, ich parke irgendwo, wo ich nicht parken sollte, ich weiß das, und wenn mich jemand darauf anspricht, dann weiß ich, wie ich da nicht lächle und sorry sagen muss, dass ich halt da ohne irgendwie eine Strafe davonkomme, so ungefähr, oder ohne, dass ich wirklich blöd angemacht werde. Und während ich das erzähle, fühle ich mich schlecht, Ich wollte das aber schon erwähnen, weil das damals eben eher so mein Gefühl war, ich habe einen Bonus dadurch, dass ich eine junge Frau bin. Und ich glaube, das Jung hat schon auch noch was damit zu tun. Heute sehe ich das Ganze aber ganz, ganz anders. Also jetzt kommt die Wendung. Ich hatte das damals aber irgendwie so für mich abgespeichert. Heute sehe ich das ganz anders und deswegen jetzt auch diese Folge. Ich finde weiterhin, wir sind hier in Deutschland hinsichtlich Gleichstellung schon sehr, sehr weit gekommen. Uns Frauen in Deutschland geht es sehr, sehr, sehr viel besser als noch vor 2 Generationen, also die letzte Generation, die von meiner Mama oder die von meiner Oma. Also wer es nicht weiß, ich bin jetzt 35. Und so sind auch ungefähr die Abstände zwischen mir, zwischen meinem Sohn und mir, mir und meiner Mama und meiner Mama und meiner Oma gewesen. Meine Oma war ein bisschen jünger, als sie ein Kind bekommen hat. Und ich finde das unglaublich, was sich getan hat innerhalb von diesen Generationen. Also meine Oma hat in ihrem Leben, zumindest die eine, nie gearbeitet. Die hat mit 21 Kinder bekommen und war dann ab da Hausfrau und Mutter, schön in den 50er, 60er Jahren. Und war absolut abhängig von meinem Opa und seiner Großzügigkeit, sozusagen, der sie auch noch zum Einkaufen gefahren hat, weil sie nicht Auto gefahren ist. Also das ist schon krass. Die andere Oma war nicht so. Die war auch selbstständig und hat ganz viel gemacht. Also das war, die musste sich aber auch extrem behaupten. Dann kam eben die Generation von meiner Mama, bei denen es schon besser war. Da wo war natürlich vorausgesetzt, dass man zumindest eine Ausbildung macht. Aber Ende der 80er, Anfang der 90er war das schon sehr erwartet, dass man zu Hause bleibt. Und zwar pro Kind auf jeden Fall 3 Jahre. Und dann war man mittags um 11:20 Uhr wieder zu Hause, weil es gab bei uns eine Mittagsbetreuung, erst später dann halt an der weiterführenden Schule. Dann, es gab keinen Hort, zumindest auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, gab es keinen Hort, den gab es nur in der Stadt. Also es war eigentlich fast nicht möglich, wenn du Kinder hattest, dass du arbeiten gegangen bist und dass der Mann zu Hause geblieben ist. Es war, also ich kannte niemand, bei dem der Vater zu Hause war. Also schon allein in meiner Kindheit war das noch absolut verrückt, wenn der Vater zu Hause war oder wenn die Mutter mehr als bis 11:30 Uhr gearbeitet hat. Und dann kann man sich ja vorstellen, welche Berufe kann man zwischen 7:30 und 11:30 Uhr ausführen. Und das, finde ich, hat sich jetzt schon extrem gewandelt. Bitte, wenn du das anders wahrnimmst, bitte schreib mir das gerne per Mail. Ich weiß auch, dass ich in einer Bubble lebe. Ich wohne in einer sehr, sehr teuren Stadt, in einem Umfeld, wo Frauen und Männer größtenteils studiert haben, was nochmal ein ganz entscheidender Faktor ist. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Das eine Gleichstellung hergestellt ist. Vor allem aber seit ich selber Mama bin, muss ich sagen, habe ich ganz oft bei Diskussionen und Streits, auch Streits mit meinem Mann, das Gefühl, dass zu einem Teil ich den Weltschmerz von ganz, ganz vielen Frauen und Generationen von Frauen in mir trage und unsere Beziehung so ein bisschen so ein Kriegsschauplatz dieses Konflikts geworden ist. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so das Gefühl habe, wenn wir hier diskutieren, wer wie viel übernimmt, dann diskutiere ich nicht nur für mich. Und das ist auch die Message von meiner Folge. Alles, was wir im Kleinen zu Hause tun, wirkt sich auf das große Ganze aus. Und so wie du deine Situation lebst, so oder dein Leben gestaltest, so wirkt es nach innen und nach außen. Dazu jetzt aber gleich mehr. Ganz wichtig ist mir noch, Ich erhebe hier wirklich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in dieser Folge, also wie natürlich auch sonst keiner, aber hier ist es mir extrem wichtig, das zu sagen. Ich werde sicher tausend Aspekte der Gleichstellung nicht betrachten und ich hoffe, keine Hörerin, kein Hörer fühlt sich vor den Kopf gestoßen, weil ich jetzt ihre spezielle Situation da nicht berücksichtigt habe. In dieser Folge geht es wirklich um meine persönliche Sicht der Dinge und habe mich wirklich auch auf drei große Bereiche fokussiert, die natürlich von meinen Erfahrungen und meiner aktuellen Situation auch abhängig sind. Und ich bin mir auch total sicher, dass ich schon in 5 Jahren sagen werde, was habe ich mir dabei gedacht? Weil das Thema Gleichstellung und die Wahrnehmung zur Gleichstellung meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr schnell sich wieder ändert. Und auch möchte ich sagen, dass ich jetzt auf keinen Fall so ein Bashing irgendwie anstoßen will, was Männer angeht. Also ich finde diese Sprüche, the future is female, ganz schwierig irgendwie, weil es geht ja jetzt nicht wieder darum, die Frauen zu pushen und die Männer irgendwie niederzumachen, sondern es geht darum, eine Balance zu schaffen und die Stärken des jeweiligen Geschlechts und des Individuums, weil das muss ja nicht vom Geschlecht abhängen, wo man sich in welcher Situation man sich wohler fühlt, was authentischer ist, sondern es geht mir jetzt nicht darum, die Männer runterzumachen und die Frauen irgendwie zu verherrlichen, die Frauenwelt. Es geht darum, den Fokus auf die Situation der Frau zu richten. Männer haben auch ganz, ganz, ganz viele Themen. Da würde ich gerne auch mal noch eine Podcast-Folge dazu machen, weil ich mich da in Bezug auf die Erziehung von meinem Sohn sehr damit beschäftigt habe und auch immer noch tue, was so die Probleme von Jungs heute sind, von jungen Männern, von Männern auch in genau dieser Thematik, weil mir sehr wichtig ist, das irgendwie aufzufangen und da irgendwie gut drauf einzugehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es geht hier nicht darum, irgendwie die Männer schlecht zu machen. Es geht nur darum, jetzt den Fokus auf uns Frauen zu richten, weil dieser Podcast auf Frauen ausgerichtet ist. Und mein Wunsch ist, Frauen zu stärken. Und ja, deswegen jetzt der Fokus auf die Frauenwelt. Mein Wunsch wäre einfach, dass du diese Folge so als Gedankenanstoß nutzen kannst, deine Wahrnehmung von Gleichstellung in deiner speziellen Situation zu reflektieren, zu überprüfen und optimal vielleicht wäre ein paar Schritte zu unternehmen, die für dich möglich sind, um deine Situation für dich zu verbessern in Bezug auf die Gleichstellung, weil deine Veränderung weiterwirkt. Deine Veränderung wirkt weiter in dein Umfeld und auch in die nachfolgenden Generationen, ob du jetzt Kinder haben wirst oder nicht. Die Epigenetik weiß, 20 Generationen wird weitergegeben. Deine Erfahrung, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand, oder wer weiß, vielleicht es gibt schon einen neueren Stand, als ich den habe. Auf jeden Fall geht es darum, deine Situation, dein Verhalten, deine Wahrnehmung verändert was im ganzen System. Und wenn es nur ist, dass im Umfeld jemand mitbekommt, dass du das anders machst, als wir das kennen, weil es für dich nicht passt und dann den Mut bekommt, auch was zu verändern bei sich, das wäre doch schon unglaublich viel gewonnen. Und das wäre mein Wunsch, dass ich das irgendwie mit dieser Folge anstoßen kann. Bei der Vorbereitung auf diese Folge haben sich für mich so drei große Bereiche abgezeichnet, in denen ich noch größeren Veränderungsbedarf sehe. Und auf die möchte ich mich jetzt konzentrieren. Und zwar, das sind die Bereiche Körper und Aussehen, Kinder und Familie und Beruf und Finanzen. Also das ist jeweils, diese zwei Begriffe sind jeweils ein großer Bereich dann. Körper, Aussehen, Kinder, Familie, Beruf und Finanzen. Und die Reihenfolge hat sich für mich irgendwie logisch ergeben, weil über die verschiedenen Lebensphasen hinweg diese drei Bereiche der Reihenfolge nach irgendwie leiden. So ist es zumindest über meinen Lebensweg hinweg passiert und ich meine, diese Entwicklung auch in der Gesellschaft zu sehen. Wir starten, es wird jetzt gleich klarer, wir starten jetzt mal mit dem Bereich Körper und Aussehen. Das ist ja eigentlich so das Herzstück von dem Podcast. Uns wird von klein auf beigebracht, als Mädchen, als Frau müssen wir schön aussehen. Die Schönheit ist die Währung für alles. Und schau dir nur, schau dich um. Selbst in Kinderbüchern, das sehe ich jetzt auch bei meinem Sohn, selbst in Kinderbüchern haben die Mädchen einfach so viel zu große Augen, die überhaupt nicht zu ihrem Körper passen. Sie haben eine extrem schmale Taille. Es geht immer darum, die Wimpern noch maximal bis sonst wohin zu ziehen. Also, oder überall in jedem Musikvideo, in jeder Werbung, selbst wenn man sich von Social Media und Netflix fernhält, überall sind Frauen schön dargestellt. Und schön ist hier, meine ich damit, entsprechend des Schönheitsideals, was für mich nicht unbedingt Schönheit sein muss. Es sind außerdem sehr, sehr schlanke Körper weiterhin. Was jetzt dazu gekommen ist, ist sehr trainierte Körper, die an den entsprechenden Stellen, die erlaubt sind, nämlich am Hintern und an den Brüsten, da der viel sein, dazwischen wenig. Das ist so die optimale Körperform, das optimale Aussehen. Und uns wurde von klein auf, und es ist auch heute noch so, es weicht langsam auf, aber es wurde uns immer suggeriert, Schönheit ist wichtig, Schönheit ist die Währung und Schönheit bedeutet ein schönes Leben ohne Probleme. Weil wer schön ist, kriegt die besseren, hat mehr Freunde in der Kindheit, wer schön ist in der Pubertät, wird bewundert, da scharen sich die Leute drum, kriegt die Jungs oder Mädels ab, je nachdem, was man denn präferiert, kriegt die besseren Jobs, es ist auch noch so, schönere Menschen kriegen bessere Jobs oder kriegen leichter Jobs als objektiv nicht so schöne Menschen. Und dieses Schönheit als Währung führt dazu, dass wir den Rückschluss ziehen, wenn wir Probleme haben, dann ist unser Aussehen schuld. Weil wenn wir nur schön wären, hätten wir die Probleme nicht. Und das führt zu einer Abwärtsspirale, die vorprogrammiert ist, nämlich das Leben wird immer Probleme beinhalten und dann müssen wir aber immer davon ausgehen, dass bei jedem Problem wir nur uns selber schöner machen müssen, dann wäre das Problem nicht da. Und das ist so ein fucking Bullshit, weil es halt einfach nicht stimmt. In dieser Spirale bin ich auch, seit ich denken kann, bis ich immer wieder mir denke, nee, stopp. Selbst wenn ich wie auch immer perfekt aussehen würde, ich hätte trotzdem Probleme. Und da muss man aber auch erstmal dahinter kommen. Und ich finde es weiterhin extrem gruselig, was als Schönheitsideal überall kursiert. Also es entsteht wie so ein Püppchen fast, die eine Fassade vor sich herträgt oder so eine Fassade darstellt. Die Haare müssen immer wieder drapiert werden. Die ganze Zeit sind viele Frauen damit beschäftigt, ihre Haare auf die richtige Art und Weise über die Schultern fallen zu lassen. Achte mal drauf, dass vor allem Frauen, Männer schon auch, aber vor allem Frauen an jeder Scheibe, an der sie vorbeigehen, überprüfen, wie sie gerade aussehen, ob gerade alles so drapiert ist, wie das sein sollte. Und wirklich das Krasseste ist, wenn man sich jetzt mal so Serien anschaut, wie Love is Blind zum Beispiel. Also, das gruselt mich wirklich, wenn ich das sehe. Also, in den USA ist das Ganze schon nochmal, oder ich weiß auch, Südamerika und so weiter, Mexiko, auch total betroffen davon. da ist es schon noch mal eine Spur krasser, also dass wirklich das so vollkommen normal ist, wenn man operiert aussieht und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig operiert. Was sagt uns das? Eine normal aussehende Frau, und die Männer ziehen da jetzt schon auch nach, aber eine normal aussehende Frau ist nicht schön. Höchstens, wenn sie irgendwie 16 ist, vielleicht noch bis 22, und dann geht's aber das Geschnibbel schon los, oder zumindest das Gebotoxe. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Durch Social Media wird das Ganze noch mehr forciert, dass also eine Fassade eines Menschen entsteht, die immer zurechtgerückt werden und verändert werden muss. Wer da dahinter steht, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil der erste Eindruck ist das Äußere, und das finde ich unglaublich schwierig. Dazu gehört auch das Thema Sexualisierung. Frauen werden überall noch sexualisiert dargestellt. Und auf eine Art und Weise, die aber nicht Frauen anspricht, sondern die Männer ansprechen soll. Heißt so ein bisschen dieser unterwürfige, verführerische Blick, wo die Körperhaltung schon sehr einladend ist. Mal ganz abgesehen von Pornografie, wer sich mal ein bisschen umgeschaut hat auf diversen Pornoseiten, was ja alles komplett öffentlich zugänglich und kostenfrei ist, der wird sehr schnell sehen, dass Pornos zu weiten Teilen nicht für Frauen gemacht sind, sondern für Männer. Und dass es vollkommen egal ist, wie die Frauen sich in dieser Darstellung fühlen. Weil manche Praktiken auch einfach wehtun müssen. Da müssen wir ganz ehrlich sein, wer sich das mal angeguckt hat, Frauen können viele Dinge nicht angenehm finden, weil das einfach Schmerzen verursachen muss, was da passiert, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Fühl dich frei, dich da mal umzugucken. Und die Frau dient dabei dem Mann. Und das sind einfach noch Tendenzen, wo ich sagen muss, das kann einfach nicht wahr sein, dass Jugendliche, die bisher keine sexuellen Erfahrungen haben, einerseits eine komplett falsche Wahrnehmung von Schönheit haben, genauso die Frauen, jungen Frauen, Mädchen, die denken, sie müssen so aussehen. Und gleichzeitig diese sexuellen Praktiken, die einfach mit normalem Sex nichts zu tun haben, die da dargestellt werden, einfach frauenverachtend sind. Da gibt es noch extremes Potenzial der Veränderung. Das Ziel wäre für mich, dass Schönheit und auch die Sehgewohnheiten, die wir haben, also das, was wir als dauerhaft sehen, in Werbung oder in auch von mir aus Social Media, Serien, bei Streamingdiensten und so weiter, dass das breit gefächert ist, dass es nicht einen Standard gibt, sondern dass es breit gefächert wird. Das ist der erste Punkt. Also, dass wir gewohnt sind, auch in Werbung nicht ideale Körper zu sehen. Und das ist natürlich absolut schon im Kommen. Also, sieht man immer mehr. Es ist aber schon noch, also ich wundere mich immer noch, wenn ich sehe, denke mir, ah, okay, also es fällt noch auf. Das heißt, es ist nicht normal. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der eigentlich noch wichtiger ist, dass wir Frauen oder Menschen generell lernen, dass der Selbstwert aus anderen Dingen gezogen werden kann als der Schönheit und dem Äußeren. Das heißt, je mehr Selbstwert ich aus anderen Lebensbereichen ziehen kann, desto weniger wichtig ist die Schönheit und das Äußere. Das zeigen nämlich auch Studien, dass Frauen, die einen geringeren Bildungsabschluss haben, mehr Wert auf Äußeres legen als Frauen mit einem höheren Bildungsabschluss. Und ja, gibt für mich den Schluss, dass man andere Quellen braucht, um die Schönheit, der Schönheit nicht mehr so viel beizumessen, so viel Wichtigkeit. Außerdem wäre für mich das Ziel, dass man als Frau, sowohl als Frau als auch Mann, authentisch rüberkommt, in sich ruhend, den eigenen Wert kennt. Und das ist so für mich das neue Schön. Also das ist auch das, was ich mittlerweile wirklich als absolut attraktiv finde, wenn ein Mensch authentisch ist. Also das nach außen, sich traut nach außen zu sagen, was im Innen passiert, egal was es ist, dass dieser Mensch irgendwie in sich ruht. Und das merkt man einfach an der Ausstrahlung, an den Augen, dass dieser Mensch seinen eigenen Wert kennt und dann eben auch Grenzen setzen kann. Also sagen kann, nee, das ist jetzt vielleicht nicht die Meinung der Mehrheit oder vielleicht trete ich jemand auf die Füße, aber ich sehe das nicht so und ich möchte das anders und ich möchte so nicht behandelt werden. Und das ist mein Lifetime-Goal, glaube ich, dass ich an diesen Punkt komme. Dass es mir egal ist, was andere Leute sagen, solange ich über mich denken, solange ich niemand mit meinem Verhalten bewusst verletze, wenn ich authentisch bin, kommuniziere, was mir wichtig ist, meine Grenzen setzen kann und ja, so diese innere Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen kann. Das ist mein Lebensziel und ich hoffe, dass die Frauenwelt insgesamt da noch hinkommen wird. Und da glaube ich, darf noch ganz viel passieren, aber wir sind alle auf unserem Weg. Wenn man dann in Bezug auf Schönheit, Aussehen, Körper schon weiter fortgeschritten ist, was meistens so über 30 passiert, weil man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat, sich ständig um das Aussehen Sorgen zu machen und auch irgendwie mehr Selbstbewusstsein gewonnen hat. Dann kommt der nächste Bereich, in dem es für mich noch ziemlich mau aussieht, was Gleichstellung angeht, nämlich es geht ums Kinderkriegen und das Familienleben. Ja, mir ist klar, es wird nie eine komplette Gleichstellung hinsichtlich Kinderkriegen geben, auch wenn ich es gerne so hätte, weil Männer vermutlich auch in 100 Jahren noch keine Kinder auf die Welt bringen werden oder zumindest sagen wir in den nächsten 50 vermutlich nicht. Und darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wie unsere Welt heute funktioniert, das hat für mich noch überhaupt nichts mit Gleichstellung in der Familie zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war mir nicht bewusst, für die, die noch keine Kinder haben, was glaube ich einige sind, die hier zuhören, ich wusste es auch nicht, wie es dann wirklich ist. Seit ich ein Kind habe und mit vielen anderen Frauen zu tun habe und vielen anderen Familien zu tun habe, die eben Kinder haben, denke ich mir, was zur Hölle, wo sind wir immer noch unterwegs? Frauen leisten immer noch den absoluten Großteil der Care-Arbeit. Es ist immer noch so, dass man sich bei vielen Männern bedanken muss, wenn sie mal das Kind abholen. Und da meine ich jetzt nicht die Männer meiner Freundinnen, sondern in unserer Bubble ist es wirklich schon okay, aber das ist die absolute Ausnahme. Frauen übernehmen den Großteil der Care-Arbeit. Sie tragen auch den Großteil des Mental Loads, womit gemeint ist, welche neuen Schuhe müssen wir jetzt kaufen, weil die anderen zu klein sind? Welche Blätter muss man in der Kita, da sind wir jetzt noch abgeben, muss man jetzt das Spannbetttuch noch waschen? Welcher Kinderarztbesuch ist als nächstes dran? Das ist ein enormer Aufwand, der einem nicht bewusst ist, bevor man ein Kind hat. Das ist ein Job. Das ist ein fucking Job heute. Ein Kind so mit allen Möglichkeiten, die man aktuell hat, zu fördern und die man ja auch nutzen möchte, aber auch nutzen muss in irgendeiner Weise, weil man sich sonst schlecht fühlt. Und das ist ein Anspruch, der unglaublich schwer zu erfüllen ist, wenn das ein Mensch allein macht. Und das war mir nicht bewusst. Frauen gehen ja trotzdem und aus gutem Grund weiterhin arbeiten, weil nun mal 40% der Ehen in Deutschland geschieden werden, weil die meisten Frauen gut ausgebildet sind, weil sie gerne arbeiten und auch arbeiten wollen, machen aber trotzdem einen Großteil der Care-Arbeit. Und was kommt dann? Wenn diese Familien auseinandergehen, meistens haben dann immer noch die Frauen den Hauptteil des Sorgerechts oder machen den Alltag mit den Kindern, was für die Väter absolut schrecklich ist, muss ich wirklich sagen, weil viele Papas einfach extrem an ihren Kindern hängen. Trotzdem diese Belastung, die Alleinerziehende haben, die dann eben arbeiten, meistens eben in nicht so guten mit nicht so guter Bezahlung, mit Kindern alleine zu sein, das ist unglaublich schwierig. Und dann sind die meisten aber froh, dass sie gleich wieder gearbeitet haben. Also wir kommen da vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, es ist relativ klar für die, die schon Kinder haben. Wer keine hat, kann sich diese Welt sowieso nicht so richtig vorstellen. I'm sorry, aber es ist so. Ich finde, die Voraussetzung für Gleichstellung ist, dass es gleiche Gehälter gibt, weil Bildung haben die deutschen Frauen. Sogar in den meisten Fällen sind Frauen besser ausgebildet als Männer heute. Und dann gibt es nach der Geburt auch keine Diskussion, wer mehr verdient, wenn beide ungefähr gleich viel verdienen. Das einzige Problem ist eben die schlechte Bezahlung von sozialen Berufen, die meistens eben aufgrund der Neigung Frauen machen. Das führt jetzt aber zu weit. Aber selbst wenn alles stimmt, fühlen sich Frauen verpflichtet, mehr Kinderbetreuung zu machen. Und das ist eine gesellschaftliche Denke, die ist wirklich tief in jede Zelle gesickert. Und ob die jetzt richtig oder falsch ist, wollen wir nicht diskutieren. In unserer heutigen Welt ist es ein Problem, wenn Frauen zu Hause bleiben lange. In der heutigen Welt, wo wir den Job als Absicherung brauchen und die Ansprüche an gute Elternsein sehr, sehr hoch sind, also wo die Kinder nicht einfach da sind und dann laufen die halt mit und irgendwann schlafen sie ein, sondern die Ansprüche sind extrem hoch, wie gutes Parenting ist, was ich ja auch gut finde. Nur es zu erfüllen ist halt schwer. Dann sind die Kosten extrem gestiegen, die Scheidungs- bzw. Trennungsraten, also viele sind ja auch nicht mehr verheiratet, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Die Trennungsraten sind hoch und das Dorf, das eigentlich ein Kind erziehen sollte, einfach aus Mama und Papa besteht, vielleicht noch einer Oma oder einem Opa, was einfach, wenn man realistisch ist, dann sieht es für Mütter hinsichtlich Gleichstellung einfach noch sehr, sehr schlecht aus. Und nicht, dass es für Väter leichter wäre. Die haben auch ganz, ganz andere Themen. Das ist einfach jetzt steht auf dem anderen Blatt. Es ist verdammt schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und wenn das dann nicht schon genug wäre, dann sollen die Mütter sich aufopfern und dieses Muttersein als Glück und Lebensziel empfinden. Und um den Kreis jetzt zu unserem ersten Bereich zu schließen, dann sollen sie auch noch wieder schön aussehen, MILF und so. Also es ist unglaublich schwer, alle Bälle in der Luft zu halten und den Ansprüchen kann man eigentlich fast nicht gerecht werden. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon gemeint habe. Das Allerwichtigste ist, seinen Wert zu kennen, bei sich zu bleiben, authentisch zu sein und die eigenen Prioritäten zu leben. Und das ist das Ziel. Das ist meine Meinung weiterhin. Authentisch sein, bei sich bleiben und die eigenen Entscheidungen treffen. Den dritten Bereich, also Beruf und Finanzen, haben wir jetzt schon angeschnitten. Ich möchte aber nochmal extra drauf eingehen, weil er so schon mit Familie verwoben ist, aber trotzdem noch so eigene Aspekte hat. Frauen kriegen in den meisten Fällen mindestens ein Kind im Leben. Wir sind, glaube ich, bei 1,5 knapp Kinder pro Frau. Der Druck auf Frauen, mehr als ein Kind zu kriegen, ist aber auch extrem hoch. Das merke ich, seit ich eins habe. Sobald das eine gedroppt ist, kommen schon die Fragen, wann denn das Geschwisterchen kommt und warum wir denn Sachen verkaufen, weil wir könnten es ja nochmal brauchen. Gleich mal hier als Spoiler, wir werden sehr wahrscheinlich kein zweites Kind bekommen, weil die Umstände, in denen wir sind, ich nicht passend finde, dass ich da noch ein Kind erziehen möchte, weil das absolut über mein Limit und unser Limit hier hinausgeht, ohne dass es uns schlecht geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Druck, ein zweites Kind zu bekommen, ist extrem hoch. Und wer macht den Großteil der Elternzeit? Also es geht jetzt hier wirklich um die Finanzen. Die Frau. Wer geht nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten? Die Frau. Weil beide Vollzeit arbeiten ist einfach nicht realistisch. Und wie viele Väter kennst du, die weniger als 40 Stunden im Vertrag stehen haben? Und wie viele Frauen kennst du, die Teilzeit arbeiten? Und verstehe mich nicht falsch, 40 Stunden zu arbeiten die Woche ist kein attraktives Ziel, keine Frage. Ich will auch keine 40 Stunden arbeiten müssen mehr. Das, von dieser Welt sind wir mittlerweile entfernt. Allerdings muss es eine bewusste Entscheidung sein. Und leider sieht es perspektivisch für Frauen gerade sehr schlecht aus, in gut bezahlten Jobs, die anspruchsvoll sind, 50% oder was sie wollen zu arbeiten. Also es führt zu einer Ungleichheit. Männer gehen Vollzeit arbeiten, Frauen gehen Teilzeit arbeiten, auch wenn sie das wollen, es ist einfach zum eigenen Schaden. Und das finde ich schwierig. Das finde ich einfach schwierig. Männer fangen an zu arbeiten, steigen auf, steigen auf, steigen auf oder verdienen zumindest mehr über ihre Lebenszeit hin. Und die Frauen haben halt einen Knick nach dem anderen und gehen dann Teilzeit. Auf Lebenszeit gesehen verdient eine Frau durchschnittlich 50% von dem, was ein Mann auf Lebenszeit verdient. Und das ist kein Zustand, den wir so beibehalten können. Und vor allem, wir reden jetzt wirklich von höher qualifizierten Jobs. Mit niedriger qualifizierten Jobs, da erzeugt der Gedanke an die Schließung der Rentenlücke wahrscheinlich so einen kleinen Lacher, weil die Leute einfach jeden Monat Geld brauchen und das wahrscheinlich auf null rausgehen wird. Also, was ist das Ziel? Was ist das Ziel, habe ich mich gefragt, dass beide 30 Stunden die Woche arbeiten? Das kann sein, muss aber nicht. Wichtig ist, dass es für beide passt, dass beide glücklich sind, dass beide das Gefühl haben, ich bin noch in meiner Kraft und langfristig, dass auch im Trennungsfall beide abgesichert sind. Wie das dann aussehen kann, kann ganz individuell sein. Allerdings ist wichtig, dass beide abgesichert sind. Das finde ich ganz wichtig. Das Mindset dafür muss aber noch geschaffen werden, weil wir gehen davon aus, dass diese Beziehung halten wird. Und das ist leider nicht realistisch, weil 40% einfach nicht zusammenbleiben werden. Und dann bleibt Papa zu Hause, dass die Mama Vollzeit arbeiten gehen darf, dass sich beide alles teilen. Es ist alles keine Lösung. Es muss das Geld, finde ich, das ist meine Lösung, auf ein Konto von beiden. Es muss fair aufgeteilt sein. Es müssen beide finanziell abgesichert sein, auch beide im Alter finanziell abgesichert sein. Und da darf sich noch einiges tun. Ich kenne einige, wo die Frau in Elternzeit geht, dann halt einen gewissen Elterngeldsatz bekommt, der Mann arbeitet Vollzeit und beide zahlen das gleiche auf das Gemeinschaftskonto ein. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und da liegt es einerseits für mich auch an der Partnerschaft, dass man da als Frau eben für sich einsteht und sagt, geht's eigentlich noch? Das kann nicht sein. Das ist unser gemeinsames Kind. Und dass sich Frauen auch darum kümmern, dass sie finanziell abgesichert sind. Und da gibt es schon einige ganz, ganz tolle Bewegungen. Es ist aber noch viel zu wenig. Jetzt habe ich mich schon fast wieder ein bisschen in Rage geredet. Das Thema ist einfach unglaublich brisant und schwierig. Und ich konnte jetzt nur so ganz, ganz wenig irgendwie, also ganz an der Oberfläche kratzen. So ist mein Gefühl. Fazit ist aber, um es nochmal zusammenzufassen: Erstens, das Aussehen muss an Stellenwert verlieren, muss diverser werden. Dann müssen Familien mehr unterstützt werden, sowohl rein praktisch als auch monetär. Und die Gestaltung von Care-Arbeit versus Lohnarbeit darf flexibler und langfristig fairer gestaltet werden. Das ist mein Fazit aus der Podcast-Folge, aus meiner Recherche, aus meiner Gedankensammlung, aus meinen Erfahrungen in meinen letzten 35 Jahren. Und was kannst du jetzt aktiv tun, um da einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen? Das ist jetzt, glaube ich, meine abschließende Message, die mir sehr wichtig ist. Was kannst du tun, um erstens das Aussehen weniger wichtig zu machen für dich und für andere? Was kannst du tun, um Familien mehr zu unterstützen, als auch deine eigene Familie irgendwie ausgeglichener zu gestalten? Und wie kannst du dafür sorgen, dass du und die Leute in deiner Umgebung und auch deine Kinder langfristig finanziell und im Alter finanziell abgesichert sind? Das sind die großen Fragen, worüber ich unglaublich glücklich wäre, wenn du dir sie einfach mal stellst, weil die meisten machen das einfach nicht, dass du dir die Fragen stellst und irgendwas tust, um da in die richtige Richtung zu gehen, weil deine Handlung wirkt. Deine Handlungen schlagen Wellen. Dein Umfeld wird es mitbekommen. Deine Kinder, wenn du sie hast oder haben wirst, werden es mitbekommen. Alle folgenden Generationen werden es mitbekommen. Und unser ganzes Feld wird sich einfach verändern. Das wäre einfach schön. Zum Abschluss wieder mal ein so schönes Zitat, das mir von diesen ganzen Weltfrauentag-Zitaten am meisten im Kopf geblieben ist, was ich mir immer wieder vor Augen halten möchte. Weil es zeigt, du darfst authentisch sein, ist: Darling, you're a goddess, a badass, and you've totally got this. Deine Kathi von Emi Rosa.